Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Martin Luther hat einmal sein Bibellesen mit der Ernte an einem Obstbaum verglichen. Ich habe auch die kleinsten Äste und Zweige abgesucht und immer wieder köstliche Früchte entdeckt. So verstehe ich auch unsere Sendereihe durch die Bibel. Jesus will uns mit so vielem beschenken. Deshalb wollen wir uns in seinem Wort auf die Suche danach machen und bildlich gesprochen köstliche Früchte entdecken. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. Wir befinden uns im Galaterbrief. Paulus schildert anfangs persönliche Erfahrungen. Zuerst erfuhren wir von seiner Zeit in Arabien und wo er danach war. Damit haben wir uns beim letzten Mal beschäftigt. Wir haben gelesen, Jesus hat Paulus das Evangelium direkt mitgeteilt. Das heißt, er hat es ihm offenbart. Doch war es wirklich dasselbe Evangelium, das die anderen Apostel empfangen hatten, als sie Jesus zuhörten in den 3 Jahren, die sie mit ihm durch Israel zogen? Das erfahren wir im 2. Abschnitt von Paulus' persönlichen Erlebnissen. Dort werden wir feststellen, es handelt sich um ein und dasselbe Evangelium. Denn Paulus und die übrigen Apostel begegnen sich in Jerusalem. Sie tauschen sich aus über das Evangelium. Und schließlich bestätigt die Gemeinde in Jerusalem Paulus' Evangelium. Was er verkündet, ist das eine wahre Evangelium von Jesus Christus. Ich komme damit zum 2. Kapitel des Galaterbriefes und beginne mit Vers 1. Paulus berichtet: Danach, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Diesmal nahm Paulus Titus mit nach Jerusalem. Das war wohl ein meisterlicher Schachzug, denn Titus war ein junger Prediger, aber er war kein Jude. Was die Zusammenkunft in Jerusalem betrifft, so vermute ich, dass sich Paulus auf die erste große Beratung der frühen Christen bezieht. In der Apostelgeschichte Kapitel 15 wird davon berichtet. Es ging dabei um die Frage, sind Menschen allein durch Gottes Gnade gerettet oder müssen sie zusätzlich auch nach dem Gesetz des Mose leben? Paulus hat Titus bei sich, gewissermaßen als lebendes Anschauungsbeispiel. Denn Titus war nicht beschnitten worden. Würde er das jetzt nachholen müssen, um dem Gesetz des Mose Genüge zu tun? Das würde eine der entscheidenden Fragen sein. Sehen Sie, die Judaisten, das waren Judenchristen, die meinten, neben dem Glauben an Jesus muss jeder Christ auch nach dem Gesetz des Mose leben. Und sie waren davon überzeugt, dass die Gemeinde in Jerusalem das genauso sieht. Denn schließlich gehörten zu dieser Gemeinde vornehmlich Judenchristen, also Menschen, die aus dem jüdischen Volk stammten und zum Glauben an Jesus gekommen waren. Sie alle hatten vorher nach Moses Gesetz gelebt. Viele von ihnen suchten den Tempel auf, um Gott anzubeten. Mehr noch, der jüdische Tempel war der wichtigste Versammlungsort der christlichen Gemeinde. Dorthin zogen Paulus und Barnabas. Dort wollten sie offiziell die Frage klären lassen, sind Menschen allein durch Gottes Gnade gerettet oder müssen sie auch nach Moses Gesetz leben? Schauen wir uns nun den nächsten Vers an. Vers 2. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden, besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Für Paulus war eines klar, wenn er ein anderes Evangelium predigen würde als die übrigen Apostel, dann wäre etwas grundlegend falsch gelaufen. Paulus war bereit anzuerkennen, sollte ich tatsächlich ein anderes Evangelium predigen, dann liege ich falsch. Oder, wie er es ausdrückt, ich wäre vergeblich gelaufen. Paulus hätte dann vergeblich gepredigt, was natürlich total enttäuschend gewesen wäre. Vor allem aber hätte er sich fragen müssen, wie konnte es dazu kommen, dass ich ein falsches Evangelium empfangen habe? Deshalb zieht Paulus nach Jerusalem, um dort mit den Aposteln über das Evangelium zu sprechen, das er den nichtjüdischen Völkern verkündet. Wir gehen weiter zu den Versen 3 und 4. Paulus berichtet, Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und nebeneingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Paulus berichtet hier in Vers 4, dass einige falsche Brüder in die Gemeinde eingedrungen waren. Sie hatten sich als Christen ausgegeben. Doch offensichtlich glaubten sie nicht an Jesus. Sie kamen lediglich, um die Christen auszuspionieren. Die Freiheit, die Christen in Jesus haben, war ihnen ein Dorn im Auge. Paulus bezeichnet sie im griechischen Originaltext wörtlich als Pseudo-Geschwister. Sie hatten herausgefunden, dass der junge Prediger Titus ein Grieche war und dass Paulus ihn nicht hatte beschneiden lassen. Wie würde die Gemeinde in Jerusalem in dieser Angelegenheit urteilen? Paulus sagt, nun, sie zwangen Titus nicht, sich beschneiden zu lassen. Die Jerusalemer Gemeinde hörte nicht auf die falschen Brüder. Hätten sie das getan, dann wären wir versklavt worden, versklavt unter das Gesetz des Mose. Aber wir wurden von Christus zur Freiheit berufen, zur Freiheit der Kinder Gottes, zur Freiheit, die der Geist Gottes schenkt. Und Paulus fährt fort in Vers 5, denen, also den falschen Brüdern, wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Paulus verteidigte also die Wahrheit des Evangeliums, denn die falschen Brüder beklagten sich, dieser junge Mann, dieser Titus, trifft sich hier mit uns in einer Gemeinde, die fast ausschließlich aus Judenchristen besteht, und er ist noch nicht einmal beschnitten? Worauf Paulus entgegnete, nein, und er wird auch nicht beschnitten werden. Er ist genauso ein Christ wie jeder Jude, der zum Glauben an Jesus gefunden hat. Titus ist errettet durch Glauben, ohne das Gesetz des Mose. Er muss auch nicht ein einziges Teilstück des Gesetzes befolgen, um errettet zu sein. Das ist doch mal eine absolut klare Aussage. Dazu steht Paulus, was auch immer kommen mag. Aber was werden die übrigen Apostel dazu sagen? Schauen wir uns Vers 6 an. Paulus schreibt, von denen aber, die das Ansehen hatten, was sie früher gewesen sind, daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht, mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Paulus sagt also, wir haben uns mit den Aposteln zusammengesetzt und uns über das Evangelium, über die Botschaft von Jesus Christus ausgetauscht. Auf jeden Fall gehörte Paulus zu den Teilnehmern der Beratung. Ich nehme aber an, dass auch Barnabas und Titus dabei waren. Die Apostel sagten, nun, Bruder Paulus, wir haben allerlei Berichte über dich gehört. Erzähle uns nun selbst, was du predigst. Und das tat er dann auch und kam zu dem Resultat, die anderen Apostel hatten an seinem Evangelium nichts auszusetzen. Nichts musste ergänzt werden, gar nichts. Was Paulus über Jesus predigte und über den Glauben an Jesus, das stimmte völlig überein mit der Lehre der Apostel. Paulus predigte Gottes Gnade und auch die übrigen Apostel predigten Gottes Gnade. Sie stellten gemeinsam fest, wir predigen alle dasselbe Evangelium, da gibt es keine Unterschiede. Vers 7. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden. Das dürfen wir jetzt nicht falsch verstehen. Hier ist nicht von zwei verschiedenen Evangelien die Rede. In dem Sinne, hier ist das Evangelium des Apostels Petrus und hier das Evangelium des Apostels Paulus. Nein, diese beiden Männer stimmten vollständig miteinander überein. Bei uns zu Hause würde man sagen, zwischen die beiden passt kein Blatt Papier. Sie stellten lediglich gemeinsam fest, Paulus wurde von Jesus hauptsächlich zu den nichtjüdischen Völkern gesandt und Petrus hauptsächlich zu den Juden, also zu seinem eigenen Volk. Das unterstreicht Paulus auch noch einmal in Vers 8. Denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Wie sagte Jesus einmal, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Denn was geschah denn, wenn Petrus und Paulus predigten? Als Paulus das Evangelium predigte, waren es etliche, die zum Glauben an Jesus kamen. Und als Petrus das Evangelium predigte, waren es ebenfalls etliche, die zum Glauben kamen. Erinnern Sie sich an Apostelgeschichte Kapitel 2? Dort wurde berichtet, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden etwa 3000 Menschen hinzugefügt. 3000 Menschen kamen zum Glauben nach einer einzigen Predigt. Ich kenne einen Pastor, der diese Bibelstelle immer wieder einmal anführt. Auch ihm liegt es sehr am Herzen, dass Menschen zum Glauben finden. Als er seinen Dienst begann, zählte die Gemeinde etwa 70 Mitglieder. Nach einiger Zeit erkannte er, Jesus ist es so wichtig, dass Menschen errettet werden, indem sie zum Glauben an ihn kommen. Viele evangelistische Veranstaltungen folgten und die Gemeinde zog mit. Als ich etwa 25 Jahre später zu dieser Gemeinde stieß, war schon mehrfach angebaut worden. Über 500 Mitglieder zählten mittlerweile zur Gemeinde. Zum Gottesdienst kamen jeden Sonntag über 1000 Menschen. Jesus sucht Menschen. Jesus sucht leidenschaftlich. Lassen wir uns anstecken von seiner Leidenschaft? Lasse ich mich anstecken von seiner Leidenschaft? So wie Petrus und Paulus? Nicht jeden beruft Jesus zum Predigen, aber jeder kann mit seiner Persönlichkeit dazu beitragen, dass Menschen auf Jesus aufmerksam werden, auf seine Liebe und auf seine Gnade, die jedem Menschen gilt. Gott wirkte durch Petrus und er wirkte durch Paulus und er will auch durch sie und durch mich wirken. Ich bin froh, dass nicht ich etwas aus mir heraustun muss, sondern dass Gott mich zu dem befähigt, wozu er mich beruft. Und dann lebe ich einfach das, wozu er mich erschaffen und berufen hat. Ich sage nicht, dass das immer einfach ist. Nein, aber Gott wirkt, auch in all unserer Unvollkommenheit. Auch ein Mann wie Petrus war nicht vollkommen und er ging hier und da faule Kompromisse ein, und zwar aus Furcht. Aber sehen wir uns zuerst noch den nächsten Vers dieses Abschnitts an. Vers 9. Und da sie, die Apostel in Jerusalem, die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Die Apostel erkannten, Jesus hat Paulus ebenfalls zum Apostel berufen. Und das erkannten sie gerne an, von ganzem Herzen. Wörtlich heißt es hier, sie gaben mir und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt im Griechischen Koinonia. Das ist eines der großen Worte des Evangeliums und der höchste Ausdruck für eine tiefe und herzliche persönliche Beziehung. Er bedeutet, wir gehören gemeinsam zu Jesus und deshalb gehören auch wir zusammen. Paulus beschließt seinen Bericht über die Begegnung mit den anderen Aposteln in Jerusalem mit Vers 10. Nur, dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Das wünschen sich die Brüder aus der Jerusalemer Gemeinde von Paulus. Und tatsächlich kam Paulus später nach Jerusalem zurück und brachte Geld mit, das er in den Gemeinden, die er besuchte, gesammelt hatte. Denn in Jerusalem waren mittlerweile viele Christen auf Hilfe angewiesen. Sie waren verarmt, denn die Gemeinde in Jerusalem wurde verfolgt. Paulus hatte die Gemeinde dort früher selbst erbittert bekämpft, vor seiner Umkehr zu Jesus. Deshalb lag ihm jetzt sehr viel daran, die Geldsammlung selbst zu überbringen, mit seinen eigenen Händen. Das war ein sozialdiakonischer Dienst, christliche Nächstenliebe, ganz praktisch. Ein Bereich, den wir Christen oft vernachlässigt haben. Jakobus sagt in seinem Brief, und das ist ein sehr praktischer Brief, angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Soweit aus Jakobus 2, die Verse 15 bis 17, gelesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Darum baten auch die Apostel in Jerusalem. Nur, lieber Bruder Paulus, vergesst nicht, den Armen zu helfen. Gerade darum habe ich mich immer eifrig gekümmert, schreibt Paulus. In dem Abschnitt des Galaterbriefes, mit dem wir uns gerade beschäftigen, schildert Paulus drei wichtige Ereignisse aus seinem Leben. Die ersten beiden haben wir uns schon angesehen, nämlich seine Zeit in Arabien und seine Begegnung mit den Aposteln in Jerusalem. Und nun will ich mit Ihnen noch anschauen, was Paulus in Antiochien mit Petrus erlebt hat. Eine wunderbare Geschichte, wie ich finde. Zur Gemeinde in Antiochien zählten überwiegend Christen, die nicht aus dem jüdischen Volk stammten, aber auch einige Judenchristen gehörten ihr an. Es war eine bunte Mischung. Zunächst will ich kurz erläutern, wie die ersten Christen ihr Gemeindeleben gestalteten. Sonst verstehen wir nicht wirklich, was Paulus hier berichtet. In den Gemeinden gab es damals das sogenannte Liebesmahl. Üblicherweise war es eng mit dem Abendmahl verbunden. Paulus behandelt dieses Thema ausführlich im ersten Korintherbrief. Die ersten Christen trafen sich, um gemeinsam miteinander zu essen. Das war das Liebesmahl, auch Liebesfest genannt. Und im Anschluss daran feierten sie das Abendmahl. Bei diesen Gemeindeversammlungen waren natürlich auch Juden dabei. Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren. Sie hatten noch niemals etwas gegessen, was heidnischen Götzenbildern zuvor als Opfer dargebracht worden war. Die nichtjüdischen Christen dagegen waren das gewohnt. Sie kamen ja auch aus nichtjüdischen Kulturen. Und das waren Kulturen voller Religion. Dort war es völlig selbstverständlich. Jedes Stück Fleisch wurde vor einer Götzenstatue als Opfer geweiht. Erst danach ging es in den Verkauf und wurde verzehrt. Die nichtjüdischen Christen aßen außerdem auch Schweinefleisch und Fleisch von anderen Tieren, die nach Moses Gesetz unrein waren. Das heißt, Juden sollten von diesen Tieren nichts essen. Den nichtjüdischen Christen machte dies jedoch nichts aus, weil sie nichts anderes gewohnt waren. Was konnte man also tun, um die jüdischen Christen nicht zu verletzen? Nun, in Antiochia stellte man zwei Tische auf. Der eine war der koschere Tisch, also der, auf dem alle Speisen den jüdischen Speisegeboten entsprachen, eben koscher waren. Koscher ist abgeleitet vom hebräischen Wort kasher, das bedeutet geeignet, rein. Und es gab einen zweiten Tisch, der für die nichtjüdischen Christen bestimmt war. Dort gab es alle anderen Speisen. Paulus aß am zweiten Tisch zusammen mit den nichtjüdischen Christen. Und das, obwohl er Jude war. Denn genau das lehrte Paulus ja auch. Egal, ob du reines Fleisch isst oder ob du unreines Fleisch isst, es macht keinen Unterschied. Fleisch beeinflusst nicht das Verhältnis zu Gott. Nun kam Petrus herauf nach Antiochia. Er besuchte Paulus. Und was er nun erlebte, war eine neue Erfahrung für ihn. Denn er hatte in seinem Leben noch nie etwas Unreines gegessen, obwohl er Christ war. Erinnern Sie sich? Petrus hielt sich einmal in Joppe auf. Um die Mittagszeit stieg er auf das Dach des Hauses, um dort zu beten. Zur gleichen Zeit waren Boten unterwegs, die sollten ihn zur Cornelius bringen. Da hatte Petrus eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen. In dem Tuch befanden sich alle Arten von unreinen Tieren. Und es geschah eine Stimme zu ihm: »Steh auf, Petrus, schlachte und iss.« Petrus aber sprach: »O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen.« Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: »Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten.« Als Petrus zu Paulus nach Antiochia kam, glaubte er schon einige Jahre an Jesus. Und nach wie vor befolgte er die jüdischen Speisegebote. Als Petrus nun zur Gemeinde kam, fand er die zwei Tische vor. Den für die nichtjüdischen Christen und den koscheren Tisch, also den Tisch für die Judenchristen. Und nun achten Sie darauf, wie Petrus reagiert. Das lesen wir in den Versen 11 und 12. Als aber Kephas, also Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Was war geschehen? Vielleicht entwickelte sich die ganze Angelegenheit etwa so. Als die Zeit zum Essen kam, ging er hinüber zum koscheren Tisch. Paulus dagegen ließ sich am anderen Tisch nieder, also an dem für die nichtjüdischen Christen. Petrus bemerkte, am nichtjüdischen Tisch gab es, sagen wir einmal, Schweinebraten. Nach dem Essen begleitete Petrus Paulus nach draußen für einen kleinen Spaziergang. Petrus sagte, du hast am nichtjüdischen Tisch gegessen. Ja, entgegnete Paulus. Petrus bohrte weiter. Du hast Schwein gegessen heute Abend. Schmeckt es gut? Ich habe es noch nie probiert. Ja, antwortete Paulus, es ist köstlich. Dann fragte Petrus, denkst du, es wäre in Ordnung, wenn ich da drüben essen würde? Und Paulus antwortete, soweit ich weiß, gibt es morgen ein paar leckere Schweinekoteletts. Probier doch einfach mal davon. Am nächsten Tag kam Petrus zum Essen und er ging, wenn auch zögerlich, zum Tisch für die Nichtjuden hinüber. Vorsichtig setzte er sich und ziemlich widerstrebend nahm er sich ein Stück Schweinekotelett. Nachdem er gekostet hatte, sprach er zu Paulus, es ist köstlich. Und Paulus erwiderte, ja, und im Grunde genommen ist es doch so, unter der Gnade kannst du das Schweinefleisch entweder essen oder es auch nicht essen, es spielt keine Rolle. Fleisch bestimmt nicht deine Beziehung zu Gott. Darauf Simon Petrus, heute Abend komme ich auch, ich habe gehört, es gibt Schinken, den will ich mal probieren. Zum Abendessen erscheint Petrus pünktlich. Er will gerade zum nichtjüdischen Tisch eilen, doch als er sich im Raum umschaut, entdeckt er einige Älteste aus der Jerusalemer Gemeinde. Sie sind auch zu Besuch gekommen. Also macht Simon Petrus den ganzen Weg um den nichtjüdischen Tisch herum und begibt sich zum koscheren Tisch. Dort setzt er sich und sieht aus wie ein geprügelter Hund. Paulus beobachtet das alles. Und wie er darauf reagiert, sehen wir uns jetzt an. Das steht in den Versen 13 und 14. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so dass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas, also zu Petrus, öffentlich vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Petrus hätte von beiden Tischen essen können. An dem koscheren oder am nichtjüdischen. Beides wäre in Ordnung gewesen. Nun hatte er sich entschieden, mit den nichtjüdischen Glaubensgeschwistern am Tisch zu sitzen. Als aber die Mitchristen aus Jerusalem kamen, wechselte er aus Furcht vor ihnen seinen Platz. Und so aß er nun am koscheren Tisch. Und darin sieht Paulus das Problem. Denn dadurch gab Petrus zu verstehen, der Tisch für die Nichtjuden sei falsch und der koschere Tisch sei richtig. Diese Brüder aus Jerusalem waren Judenchristen. Sie hielten sich nach wie vor streng an Moses Gesetz. Und unter der Gnade des Evangeliums war das auch ihr gutes Recht. Das durften sie. Auch heute haben Leute das Gefühl, bestimmte Arten von Fleisch sollte ich nicht essen. Und dagegen habe ich überhaupt nichts. Aber sie sollten auch mir die Freiheit zugestehen. Auch ich darf essen, was ich möchte. Offen gestanden, ich selbst esse kaum Schweinefleisch, und zwar aus Rücksicht auf meine Gesundheit. Aber das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Simon Petrus kehrte hier wieder zurück zum jüdischen Gesetz. Die Freiheit in Christus gab er damit auf. Paulus' Ermahnung zeigt uns vor allem eines: Jede Bemühung, nach Moses Gesetz zu leben, verwickelt unweigerlich in Widersprüche. Für Petrus war es prinzipiell in Ordnung, so zu leben wie die nichtjüdischen Christen. Wie konnte er dann von den nichtjüdischen Christen verlangen, wie Juden zu leben? Denn das sagte er letzten Endes durch sein Handeln, als er den nichtjüdischen Tisch verließ und zum Koscheren zurückkehrte. Wenn es für Petrus genug war, wie die nichtjüdischen Christen zu leben, nach der Gnade und ohne Moses Gesetz, sollte es dann falsch sein für die nichtjüdischen Christen selbst? Wenn Petrus frei war, außerhalb Moses Gesetz zu leben, sollte das dann nicht erst recht für die nichtjüdischen Christen gelten? Paulus erzählt uns offen und ehrlich von seinem Konflikt mit Petrus, aber nicht, um seinen Glaubensbruder schlecht zu machen. Nein, überhaupt nicht. was in Antiochia geschah, zeigt, wie genau man manches im Glauben an Jesus auseinanderhalten muss. Paulus klärt nun an seinem Beispiel mit Petrus noch einmal die alles entscheidende Frage: Wie wird ein Mensch, sei er ein Jude oder ein Nichtjude, mit Gott versöhnt? Wie wird seine Beziehung zu Gott geklärt? In der Sprache der Bibel heißt das: Wie wird ein Mensch vor Gott gerecht? Theologisch nennt man das dann folgerichtig Rechtfertigung. Damit beschäftigen wir uns in unserer nächsten Ausgabe von Durch die Bibel. Und wenn wir diese Frage auch für uns selbst wieder klarer beantworten können, dann hat das befreiende Auswirkungen für unseren Glauben. Das verspreche ich Ihnen. Für heute sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Ihnen.